SRF 3.
Harsche Kritik am Bundesrat. Die SVP zerzaust die Umsetzungsvorschläge zur Einwanderungsinitiative. Schwieriger Alltag von Sozialhilfebezügern. Selbst eine florierende Wirtschaft ändert nichts an ihrer Lage. Heikle Offensive gegen die Terrormiliz IS. Schiitische Kämpfer sollen im sunnitischen Stammesgebiet kämpfen. Und besseres Wetter. Morgen wird es überall wieder sonniger bei 16 bis 23 Grad. Info 3. Am Mikrofon ist Karin Britsch. Seit dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative steht die Schweiz vor einer fast nicht lösbaren Aufgabe. Wie diese Vorlage umsetzen? Der Bundesrat hat Vorschläge gemacht. Er will Höchstzahlen bestimmen und trotzdem die Personenfreizügigkeit mit der EU bestehen lassen. In den letzten Monaten konnten sich die Parteien Gedanken dazu machen und sich äußern. Diese Woche nun geht die Vernehmlassung zu Ende. Für die SVP als Urheberin der Initiative ist der bundesrätliche Vorschlag schlicht inakzeptabel. Bei mir im Studio ist jetzt Inlandredaktor Elmar Plotzer. Elmar Plotzer, was genau stört denn die SVP?
Ja, die SVP kritisiert genau diesen Spagat, den der Bundesrat versucht, auf der einen Seite Höchstzahlen bei der Zuwanderung einzuführen, aber gleichzeitig soll eben dies nach dem Willen des Bundesrates mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU vereinbar sein. Die SVP sieht da eine Hintertüre, alles zu verhindern. Es war ja auch so, in den letzten Monaten haben SVP-Politiker immer gesagt, im Zweifelsfalle wäre die Initiative wichtiger als der bilaterale Weg mit der EU. Also da gibt es einen Konflikt. Außerdem möchte die SVP Einschränkungen beim Familiennachzug. Auch hier besteht klar eine Differenz zum Bundesrat.
Kritik kommt aber ja nicht nur von rechts. Wo steht denn die Mitte und wo die Linke?
Ja, die Parteien äußern sich ganz unterschiedlich. Die SP zum Beispiel will ganz auf Kontingente verzichten. Sie schlägt vor, man soll lieber zusätzliche Massnahmen gegen Lohndumping erlassen. Auch die CVP hätte lieber keine Kontingente, weil sie denkt, dass damit eben der bilaterale Weg in Gefahr ist. Die CVP, die schlägt zum Beispiel eher eine Schutzklausel vor, die einfach unter gewissen Bedingungen aktiviert werden dürfte.
Einen nochmals etwas anderen Weg geht die FDP. Sie hat ja am Wochenende vorgeschlagen, dass das Volk dann über die Bilateralen abstimmen soll. Was ist denn davon zu halten?
Also ich würde sowieso davon ausgehen, dass am Schluss das Volk nochmal das letzte Wort hat, dass es voraussichtlich Ende 2016 eine Volksabstimmung über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative geben wird. Die Frage ist einfach, wie man eine solche Abstimmung durchführt. Die FDP hat jetzt eine Variantenabstimmung ins Gespräch gebracht. Da würden einfach zwei Varianten vorgelegt, eine strengere Umsetzungsvariante und eine weniger strenge Umsetzungsvariante. Das ist sicher ein möglicher Weg. Eine andere Möglichkeit wäre einfach, dass Bundesrat und Parlament am Schluss einfach eine Variante dem Volk vorlegen und das Stimmvolk kann dann Ja oder Nein sagen.
Das alles ist noch etwas weit weg. Jetzt geht die Vernehmlassung zu Ende. Was heißt denn das, was jetzt auf dem Tisch ist für den Bundesrat?
Ja, der Bundesrat ist in einer sehr schwierigen Situation. Auf der einen Seite macht die EU ja starken Druck und bis jetzt hat die EU immer gesagt, es gibt keinen großen Spielraum. Die Personenfreizügigkeit, die gilt. Auf der anderen Seite sieht man, innenpolitisch gibt es keine richtige Rückendeckung für den Bundesrat. Von überall her kommt Kritik. In dieser Situation muss der Bundesrat jetzt das Gespräch mit der EU suchen und eben versuchen, eine tragbare Lösung in den nächsten anderthalb Jahren zu entwickeln. Also durchaus keine leichte Aufgabe.
Einschätzungen von Elmar Plotzer von der Inlandredaktion. Zwei Themen gleich hier im Info 3. Die Welt sucht Antworten auf den Vormarsch der IS-Terroristen und die Polizei in Malaysia sucht Antworten auf den Fund von 139 Massengräbern. Zuerst jetzt aber Thema Sozialhilfequote in der Schweiz, Pascal Schmitz.
Geht es der Schweizer Wirtschaft besser, so ändert dies wenig an der Sozialhilfequote hierzulande. Das schreibt das Bundesamt für Statistik im neuesten Sozialbericht. Vom wirtschaftlichen Wachstum würden nämlich nicht alle gleich profitieren, so das Bundesamt. Nutznießer seien nur jene, die gut ausgebildet seien und ihren Alltag flexibel gestalten könnten. Im neuen Sozialbericht untersuchte das Bundesamt für Statistik einen allfälligen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Sozialhilfequote. Dies im Zeitraum zwischen 1992 und 2013. Das höchste Risiko, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, haben demnach schlecht ausgebildete Personen und Alleinerziehende. Die Schweizer Uhrenfirma Ulysse Nardin entlässt 26 ihrer 320 Mitarbeitenden. Die seit Anfang des Jahres geltende Kurzarbeit wird nicht weitergeführt. Mit dem Stellenabbau solle die Produktion an die Bedürfnisse des Marktes angepasst werden. In Italien ist der Mitfahrdienst Uber verboten worden. Diesen Entscheid hat ein Mailänder Gericht gefällt und damit den Antrag einiger italienischer Taxifahrerverbände angenommen. Die Taxifahrer waren wegen unlauterem Wettbewerb gegen den US-Anbieter vor Gericht vorgegangen. Der Online-Anbieter müsse sich nicht an die strikten Regulierungen des Taxigewerbes halten. Uber hat dies vor dem Mailänder Gericht vergeblich bestritten und muss nun seine Dienste in Italien einstellen. Vor der griechischen Küste sind in den letzten beiden Tagen mehrere hundert Bootsflüchtlinge aufgegriffen worden. Das berichtet das griechische Fernsehen. Behörden und Hilfsorganisationen seien überfordert. Zum Teil müssten hunderte Migranten die Nacht im Freien verbringen und seien tagsüber der prallen Sonne ausgesetzt. Alle Aufnahmelager seien überfüllt. In Österreich muss ein 14-Jähriger ins Gefängnis, weil er sich der Terrormiliz IS anschließen wollte. Das Landesgericht St. Pölten verurteilte den Jugendlichen zu 2 Jahren Haft, wovon ein Teil zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der 14-Jährige habe vor seiner Abreise nach Syrien einen Bombenanschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant. Laut dem österreichischen Innenministerium sind aus Österreich bisher rund 200 Männer nach Syrien zum IS gezogen. Jeder vierte sei minderjährig gewesen. Die Schweizer Tennisspielerin Timea Baczynski hat beim French Open in Paris die 2. Runde erreicht. Die Waadtländerin gewann gegen die Spanierin Lara Arruabarrena in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:4. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.275 Punkten, minus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,342 gehandelt, der Dollar zu 94,94 Rappen.
Info 3 Abend.
Im dichten Dschungel von Malaysia, Leichen in Gräben geworfen und verscharrt. Vermutlich sind es Flüchtlinge. 139 Massengräber haben die Behörden entdeckt. Gefunden wurden sie im Norden des Landes, im Grenzgebiet zwischen Malaysia und Thailand. Nun müssen Rechtsmediziner klären, wer die Toten sind und wie sie ums Leben gekommen sind. Der Bericht von Udo Schmidt.
Malaysische Ermittler und Mediziner tragen Plastiksäcke mit den in den 139 Gräbern gefundenen Leichenteilen auf Lastwagen. Manche werden nach Kuala Lumpur gebracht in die Hauptstadt, andere direkt vor Ort untersucht. Jetzt geht es vor allem darum, die Leichen zu identifizieren, auch darum festzustellen, ob es sich um Rohingyas, also Angehörige der muslimischen Minderheit in Myanmar, oder um Flüchtlinge aus Bangladesch handelt, die im Wald nahe der Grenze zu Thailand verscharrt wurden. Der zuständige Polizeioffizier aus Padang Besar, Rizanishi Ismail. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Überreste der Toten von den Hügeln herunterzubringen, weg aus Sektor A, wo wir sie gefunden haben, 1500 Meter von der Grenze zu Thailand entfernt. In 3 Sektoren hatte die Polizei das Areal nahe der Grenze eingeteilt, als man zu suchen anfing, kurz nachdem bereits in Thailand Massengräber entdeckt worden waren. 139 Gräber wurden bisher auf malaysischer Seite gefunden, in einer abgelegenen Hügellandschaft, die sonst nie kontrolliert wird. Das räumte die malaysische Polizei inzwischen ein. 28 illegale Flüchtlingscamps wurden entdeckt, manche für 10 bis 20 Menschen, andere für 300 Flüchtlinge ausgelegt. Hier wurden die Flüchtlinge aus Myanmar und Bangladesch festgehalten, bis neues Geld von den Angehörigen eintraf, bis zu 1.500 Dollar pro Flüchtling. Hier wurden sie sich allein überlassen, als die Menschenhändler Angst bekamen, Angst entdeckt zu werden. Vielleicht wurden die Flüchtlinge auch ermordet, manche sollen Folterspuren aufweisen. Nicht immer wurden Gräber ausgehoben, offenbar fehlte den Menschenschmugglern die Zeit. Mehrere Leichen lagen in Hütten innerhalb der Camps. Polizeioffizier Rizanishi Ismail. Diese Baracken mit den bereits stark verwesten Leichen sind rund 50 Fuß lang, umgerechnet 15 Meter. Die Camps waren ganz offensichtlich Teil des Menschenschmuggelweges von Myanmar nach Malaysia. Per Boot kamen die Flüchtlinge an die thailändische Grenze. Dort ging es über Dschungelpfade weiter, wochenlang. Immer wieder musste neues Geld gezahlt werden. Zehntausende Rohingyas sind auf diesem Weg wahrscheinlich in den vergangenen Monaten geflüchtet. Tausende treiben derzeit auf Booten in der Andamanensee und hoffen auf Rettung.
Info 3 Abend.
In Syrien die Ruinenstadt Palmyra, in Irak die Provinzhauptstadt Ramadi. Die Thermoliz, Islamischer Staat, hat letzte Woche Teheran gewonnen. In Syrien ist die Gegenwehr derzeit bescheiden. In Irak hingegen mobilisiert die Regierung nun. Ja, sie verspricht sogar, die Hauptstadt in der sunnitischen Provinz Anbar bald zurückzuerobern. Nur, nun sollen ausgerechnet schiitische Kämpfer das sunnitische Gebiet zurückerobern. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Es braucht einen Ausgleich zwischen den konfessionellen Gruppen in Irak. Konkret, die sunnitische Minderheit müsste stärker an der Macht beteiligt werden. So könnte den sunnitischen Dschihad-Extremisten von IS am ehesten der Nährboden entzogen werden. Haider al-Abadi, der neue Premierminister, trat im letzten Sommer mit diesem Versprechen an. Dem Versprechen, eben nicht wie sein Vorgänger Nuri al-Maliki, die konfessionellen Gegensätze noch zu schüren, sondern eine übergeordnete, eine irakische Strategie zu verfolgen. Doch in der unerbittlichen Logik des Kriegs wird die Konfrontation nur immer noch konfessioneller. Der Verlust von Ramadi hat übers Wochenende zu Beschimpfungen und Schuldzuweisungen zwischen Washington, Bagdad und Teheran geführt. Die drei Seiten warfen sich gegenseitig mangelnden Willen oder Unvermögen vor, die Terrormiliz IS zu bekämpfen. Die angekündigte Gegenoffensive der irakischen Regierung soll nun eine Antwort darauf sein. Allerdings, die irakische Armee ist schwach und korrupt und alleine tatsächlich unfähig, den Extremisten von IS die Stirn zu bieten. Eine Schlüsselrolle bei der Gegenoffensive soll deshalb erneut den schiitischen Milizen zufallen, wie schon bei der Rückeroberung von Tikrit. Doch die sind berüchtigt seit der Zeit nach der amerikanischen Invasion, als im Machtvakuum, das die Amerikaner in Irak schufen, schon einmal ein konfessioneller Bürgerkrieg tobte. Und manche der schiitischen Milizen beziehen Befehle nicht aus Bagdad, sondern viel eher direkt aus Teheran, der Hauptstadt der schiitischen Regionalmacht Iran. Mehr noch, einer der Anführer der schiitischen Milizen sagte heute rundweg, die Offensive habe den Namen Labaika ya Hussein erhalten. Doch schiitische Milizen beim Vormarsch ins sunnitische Kernland von Anbar unter dem Banner des schiitischen Märtyrers Hussein, weiter entfernt vom versprochenen Ausgleich, könnte die irakische Strategie gegen IS nicht sein. Die Dschihadisten der Terrormiliz stellen sich ihrerseits als einzige Kraft dar, die die Sunniten vor angeblich heretischer, schiitischer und iranischer Dominanz bewahren könne. Sunnitische Stämme, die dieser perversen Logik entrinnen wollten und sich auf die Seite der irakischen Regierung schlugen, bezahlten einen hohen Preis. Hunderte ihrer Kämpfer wurden von IS umgebracht. Die Mehrheit der sunnitischen Stämme Iraks aber verhielt sich abwartend und eine Offensive gegen IS mit schiitischem Schlachtruf wird sie nicht zum Umdenken bewegen.
Info 3 am Dienstagabend. Verantwortlich heute Daniel Hubacher und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.